Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Melanie Longerich herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Welche neuen Denkansätze braucht es eigentlich in Wirtschaft und Gesellschaft, um den Herausforderungen der nächsten Jahre zu begegnen? Und wie genau kommen wir ins Handeln, um unseren Planeten nicht noch mehr zu belasten? Wie kommen wir zu einer ökologisch verträglichen, fairen Weltwirtschaft? In dieser Woche stellen wir Ihnen zwei Bücher vor, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigen und sich ergänzen. Das eine ist der lang erwartete Survival Guide des Club of Rome, in dem viele international renommierte WissenschaftlerInnen Vorschläge erarbeitet haben, was zu tun ist. Und das andere Buch hat die Nachhaltigkeitswissenschaftlerin Maya Göppel geschrieben, die ebenfalls Mitglied beim Club of Rome ist. Wir können auch anders. Aufbruch in die Welt von morgen, so der Titel ihres Buches, das Diagnose und Aufruf zugleich sein will und in dem das Wir eine entscheidende Rolle spielt. Außerdem bei Andruck geht es um einen Sammelband, der erstmals auf Deutsch die wichtigsten Texte zum Abolitionismus vereinigt. Ein theoretischer Ansatz und eine politische und soziale Bewegung zugleich, die sich für die Überwindung staatlicher Gewaltinstitutionen wie Gefängnis und Polizei einsetzt und in der Black Lives Matter-Bewegung eine wichtige Rolle spielt. Und wir stellen Ihnen das Buch Brennpunkt Westafrika vor, in dem der Soziologe Olaf Bernau erklärt, warum Europa die Migration aus Afrika nicht wird stoppen können. Gleich erfahren Sie mehr. Die Nachhaltigkeitswissenschaftlerin und Politikökonomin Maya Göppel gehört spätestens seit ihrem Bestseller »Unsere Welt neu denken« zu den gefragten Intellektuellen der Republik mit einer hohen Medienpräsenz. Als bekannt wurde, dass sie ihr erstes Buch nicht selbst geschrieben hat, sondern gemeinsam mit einem Ghostwriter, sorgte das für einige Aufregung. Und auch ihr neues Buch »Wir können auch anders« ist kein reines Göppelwerk. Diesmal wird der Mitautor Markus Jauer allerdings genannt. Inhaltlich schließt es an seinen Vorgänger an. Ralf Gerstenberg weiß mehr.
In Maya Göppels letztem Buch ging es darum, die Welt neu zu denken, permanentes Wachstum als Problem zu erkennen, Ideen zu entwickeln, wie Ökonomie und Ökologie miteinander vereint werden können. Nun, schreibt sie, gehe es ihr um das Handeln, das diesem Denken folgen könne, ja müsse. Denn weniger mangle es an guten Ideen, als vielmehr an Überzeugungen, wie diese auch tatsächlich umgesetzt werden können. Die dringend notwendigen Veränderungen, die sie als große Transformation bezeichnet, seien vergleichbar mit der Erfindung des Ackerbaus oder der Industrialisierung. Dazu reiche es nicht, sich mit Symptomen zu befassen. Man müsse die Ursachen ändern. In ihrem Buch formuliert sie für ihre radikale Reform drei Leitfragen.
Wie können wir in der komplexen Welt, in der wir heute leben, Dinge wenden? Und wie kann uns die Forschung dabei helfen, Lösungen für das 21. Jahrhundert zu entwickeln? Wo müssen wir ansetzen, um die Strukturen unserer Gegenwart so zu verändern, dass sie der Erreichung unserer Ziele besser dienen, statt ihnen im Weg zu stehen? Wer kann diese Veränderungen anschieben? Die Politik? Die Wirtschaft? Die sogenannten Eliten? Wer ist mit diesem Wir gemeint, von dem alle reden, wenn es darum geht, etwas zu verändern?
Zunächst redet vor allem Maya Göppel in der etwas vereinnahmenden Wir-Form. Deshalb die letzte Frage zuerst. Wer ist eigentlich wir? Um diese Frage zu beantworten, stellt Maya Göppel eine weitere Frage. Was macht uns menschlich? Menschen, so Göppel, also wir, verfügen nicht nur über genetische, sondern auch über kulturelle Informationen. Die Kultur unserer Vorfahren dient uns als Fundament, auf dem wir die Kultur unserer Nachfahren gestalten. Wir müssen also definieren, wer wir sein wollen. Als moralischen Kompass nutzt Maya Göppel einen Begriff aus dem alten Griechenland, Arete.
Der US-amerikanische Autor Jonas Salzgeber hat ihn in eine Definition übersetzt, die kein schlechtes persönliches Leitbild abgibt. Für ihn bedeutet Arete, sich jederzeit als die beste Version seiner selbst zu präsentieren. Er beschreibt es als eine Haltung, die uns hilft, unsere Handlungen mit unseren Intentionen in Abgleich zu bringen. Mit anderen Worten, wir versuchen in jedem Moment wieder nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln, um der beste Mensch zu sein, der wir sein können.
Dieser bestmögliche Mensch, der wir sein können, ist Teil einer komplexen Welt, die es zum Besseren zu verändern gilt. Aber wie? Maya Göpel plädiert für eine systemische Sicht, um nicht mit einer vermeintlichen Verbesserung an der einen Stelle woanders Verschlechterungen hervorzurufen. Würde man Verbrennungsmotoren einfach durch Elektromotoren ersetzen, hätte man noch immer keine nachhaltige Mobilität. Deshalb sei es wichtig, nicht nur einzelne Teile eines Systems zu verändern, sondern es in seiner Gesamtheit zu verstehen. Angesichts der globalen Klimaentwicklung spricht die Nachhaltigkeitswissenschaftlerin von Rückkopplungen und Kipppunkten, die zu einer Dynamisierung von Destabilisierungsprozessen führen. Bevor ein solcher Kipppunkt erreicht wird, reagiert ein System mit einer Art Frühwarnung.
Ballen sich ungewöhnliche Ereignisse, nehmen extreme Ausschläge zu, zeigt das an, dass das System seinem Kipppunkt bereits sehr nahe gekommen ist. Jede weitere Störung des Gleichgewichts kann nun eine enorme Wirkung entfalten. Zu keinem Zeitpunkt ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Dinge unaufhaltsam ins Rollen kommen, größer als jetzt. Auf einmal ist möglich, was kurz davor noch undenkbar zu sein schien.
Auch in Gesellschaften gibt es Kipppunkte, die Veränderungsprozesse beschleunigen. Nachdem die 12-jährige Seven Colors Suzuki 1992 auf einer Umweltkonferenz der Vereinten Nationen in bewegender Weise von ihren Zukunftsängsten gesprochen hatte, wurden ein paar Tränen unter den Delegierten vergossen. Es gab Applaus. Bevor Greta Thunberg 2019 beim UN-Klimagipfel ihre legendäre Wutrede hielt, demonstrierten 4 Millionen Menschen weltweit für mehr Klimaschutz. Kipppunkte, so Maya Göpel, markierten den Moment, an dem sich die Abläufe in einem System fundamental änderten. Für ökologische Systeme sollten sie unbedingt vermieden werden.
Für menschengemachte Strukturen aber, die uns von einer nachhaltigen Welt abhalten, können wir das Wissen um den Kipppunkt nutzen, um deren Wandel zu beschleunigen. Auch wenn man es nicht sofort registriert. Über den Verlauf der Zeit gesehen ist jeder Schritt Veränderung und im richtigen Moment getan, kann er sogar schnell große Wirkung erzielen.
Der Titel des Buches »Wir können auch anders« kann als Drohung, aber auch als Ermutigung verstanden werden. Maya Göpel hat ihn sich von Detlef Buck ausgeliehen, dem sie auf der letzten Seite ihres Buches ausdrücklich für die Verwendungsgenehmigung dankt. Der Name ihres Co-Autors, Markus Jauer, erscheint diesmal auf dem Titelblatt. Bei ihrem ersten Buch, das auf Anhieb zum Bestseller wurde, wollte der Journalist wie ein klassischer Ghostwriter noch unerwähnt bleiben. Das hatte für Empörung gesorgt. Göpel schmücke sich mit fremden Federn, hieß es sinngemäß. Eine Missgunst- und Neiddebatte im Sommerloch. Wenn die Mitarbeit eines professionellen Autors dabei hilft, wissenschaftliche Erkenntnisse zu popularisieren, warum nicht? In Kriegs- und Krisenzeiten wird die Klimaproblematik in ihrer Dringlichkeit oft verdrängt. Deshalb ist es gut, wenn eine engagierte Stimme wie die von Maya Göpel so viel Gehör wie möglich findet. Ihr neues Buch ist profunde Diagnose und Aufruf zugleich. Seine Botschaft? Es genügt nicht, die Welt neu zu denken. Es kommt darauf an, dass wir uns auf den Weg machen, um diejenigen zu werden, die wir sein wollen.
Meint Ralf Gerstenberg über das Buch von Maya Göpel. Wir können auch anders. Aufbruch in die Welt von morgen. Es ist bei Ullstein verlegt. 368 Seiten, kosten 19,99 €.
Thank you.
1972, also vor 50 Jahren, erschütterte die Fortschrittsgläubigkeit der Welt der erste Bericht an den Club of Rome. Die Grenzen des Wachstums gilt bis heute als eine der einflussreichsten Publikationen zu Ökologie und Nachhaltigkeit. Und er war der Beginn, ökologisches Denken in den globalen Zusammenhang zu setzen, und zwar weit in die Zukunft hinein. Mehr als 30 Millionen Mal wurde der Titel verkauft und er machte den Club of Rome zu einem der bekanntesten Thinktanks der Welt. Nun ist die Fortsetzung erschienen. Earth for All, Erde für alle. Darin stellt ein Team international renommierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konkrete und aus ihrer Sicht schnell umsetzbare Lösungsansätze für ein nachhaltiges globales Wirtschaftssystem vor. Ein Überlebensleitfaden, so der Anspruch der AutorInnen. Christina Jansen hat das Buch gelesen.
Das Label Club of Rome lässt nichts anderes erwarten. In diesem Buch geht es nicht ums Detail, es geht ums große Ganze. Man könnte auch sagen, um alles.
Dies ist ein Buch über unsere Zukunft. Die kollektive Zukunft der Menschheit in diesem Jahrhundert, um genau zu sein.
In diesem Zukunftsbuch präsentiert der Club of Rome die Forschungsergebnisse einer neuen Wissenschaftlerinitiative. Earth for All heißt der Zusammenschluss, wie auch das vorliegende Buch. Es ist eine Gruppe herausragender, global vernetzter Wissenschaftler, Ökonomen und Entscheidungsträger mit einer gemeinsamen Fragestellung. Wie kommen wir zu einer ökologisch verträglichen, fairen Weltwirtschaft? Und das möglichst schnell. 5 Handlungsfelder haben die Autorinnen und Autoren identifiziert, auf die es dabei aus ihrer Sicht entscheidend ankommt: Energie, Ernährung, Armut, Einkommensungleichheit und Geschlechtergerechtigkeit. Jedem dieser Kernthemen widmen sie ein Kehrtwendekapitel.
Diese außerordentlichen Kehrtwenden sind als politische Fahrpläne konzipiert, die absolut mehrheitsfähig wären. Sie sind kein Versuch, eine unmöglich realisierbare Utopie zu schaffen.
Die Liste der Vorschläge ist lang und weitgehend bekannt. Ein Schuldenschnitt für einkommensschwache Länder zählt dazu. Die Re-Regionalisierung des Handels. Eine stärker progressive Besteuerung von Einkommen und Kapital. Gesetzliche Regelungen gegen Lebensmittelverschwendung. Ein Ende der Subventionen für die Agrarindustrie. Die Verdreifachung der Investitionen in erneuerbare Energien. Und auch Investitionen in ein Bildungssystem, das auf kritisches Denken und komplexes Systemdenken zielt, statt auf Vomit-Learning.
Denn die bedeutendste Herausforderung unserer Tage ist nicht der Klimawandel, der Verlust an Biodiversität oder Pandemien. Das bedeutendste Problem ist unsere kollektive Unfähigkeit, zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden. In demokratischen Gesellschaften wurden Fehl- und Falschinformationen zumindest bis zu einem gewissen Grad durch die Massenmedien eingedämmt. Die sozialen Medien aber haben dieses Modell zertrümmert. Sie haben eine ganze Industrie der Falsch- und Desinformationen entstehen lassen, was der Polarisierung von Gesellschaften und einem Vertrauensverlust Vorschub leistet und dazu beiträgt, dass wir angesichts der kollektiven Herausforderungen unfähig sind, zusammenzuarbeiten oder uns auch nur über Grundtatsachen zu verständigen.
Allerdings bleiben die Visionen im Kapitel zu Gendergerechtigkeit und Bildung enttäuschend blass. Dagegen sind die Lösungsansätze im Bereich Ökonomie umso klarer konturiert. Zu den besonders herausgehobenen Vorschlägen der Wissenschaftler gehört die weltweite Einführung eines allgemeinen Grundeinkommens in Form eines Bürgerfonds.
Demnach müssen Unternehmen, die beispielsweise CO2-Emissionen erzeugen, zur Entwaldung beitragen, öffentliche Daten nutzen oder zu Land oder im Meer Ressourcen extrahieren, für die Verwertung dieses öffentlichen Gemeinguts eine Abgabe zahlen. Die Regierungen würden diese Einkünfte dann gerecht an alle Bürgerinnen und Bürger als Dividende auszahlen.
Neu sind die einzelnen Ideen nicht. Neu ist vielmehr der Ansatz, sie in einem dynamischen Modell miteinander zu kombinieren und so einen Blick in die Glaskugel zu werfen. Die Initiative Earth for All arbeitet mit einem komplexen Simulationsprogramm, um Zukunftsszenarien zu modellieren. 2 davon werden im Buch vorgestellt und anhand der fiktiven Lebenswege von 4 Frauen, Jahrgang 2020, aus China, Bangladesch, Nigeria und den USA illustriert. Aus solchen Szenarien leiten die Wissenschaftler konkrete politische Forderungen ab. Sicher ist demnach so viel. Ein Weiter-so Too Little, Too Late wird zu dramatisch verschlechterten Lebensbedingungen auf diesem Planeten führen, zu sozialen Zerwürfnissen und Konflikten. Nötig sei ein Giant Leap, ein disruptiver Neustart.
Unsere Analyse zeigt, dass wir es auf jeden Fall schaffen können. Das Fenster ist noch offen, um eine Erde für alle zu erreichen und damit menschliches Wohlergehen innerhalb der planetaren Grenzen.
Nichts liegt den Autorinnen und Autoren ferner, als aus dem Elfenbeinturm heraus Verbotsdebatten anzuzetteln. Die Botschaft lautet: Wir können es schaffen. Das macht Mut und hebt sich wohltuend aus dem Chor alarmistischer, fundamentalistischer Stimmen ab. Am Ende des Buches stehen 15 Empfehlungen an die Politik. Sie könnten nach Einschätzung der Autoren innerhalb einer Generation umgesetzt werden. Ob das geschieht, ist eine Frage des politischen Willens.
Christina Jansen las für Andruck den vom Club of Rome herausgegebenen Bericht mit dem Titel Earth for All, ein Survival Guide für unseren Planeten. Der neue Bericht an den Club of Rome, 50 Jahre nach Die Grenzen des Wachstums. Er ist im Ökom Verlag erschienen und wurde von Barbara Steckhahn und Rita Seuss aus dem Englischen übersetzt. 256 Seiten, 25 Euro. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Abolitionismus setzt voraus, dass wir eine Sache ändern, nämlich alles. Dieses programmatische Zitat der US-amerikanischen Aktivistin, Geografin und Gefängniswissenschaftlerin Ruth Wilson Gilmore bringt den radikalen und umfassenden Anspruch des Abolitionismus auf den Punkt. Ursprünglich bezeichnete der Begriff den Kampf gegen die Versklavung im 18. und 19. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert wurde er dann von anderen Bewegungen aufgegriffen, die sich in diese Tradition stellten, zum Beispiel dem Kampf um rechtliche Gleichstellung von schwarzen und weißen Menschen in den USA. In Deutschland ist der Abolitionismus, der Theorie und Bewegung zugleich sein will, vor rund 2 Jahren bekannter geworden im Zuge der Black Lives Matter-Proteste nach der Ermordung von George Floyd in Minneapolis durch einen weißen Polizisten. Ein neuer Sammelband fasst nun die Schlüsseltexte zum Thema auf Deutsch erstmals zusammen. Herausgegeben haben ihn die Rassismus- und Migrationsforscherin Vanessa Eileen Thompson und der Philosoph und Sozialwissenschaftler Daniel Leuk. Und Timo Stukenberg hat Abolitionismus, ein Rieder, gelesen.
Anfang August starben in Deutschland innerhalb einer Woche 4 Menschen bei oder nach Polizeieinsätzen. Sie waren teils mit einem Messer bewaffnet, doch die Reaktion der PolizistInnen gilt vielen Beobachtern als unverhältnismäßig. Die BeamtInnen erschossen 3 Menschen. Einer starb nach Fixierung und dem Einsatz von Pfefferspray im Krankenhaus. Für AbolitionistInnen ist es kein Zufall, dass die Verstorbenen mittellos, schwarz oder in psychischen Krisensituationen waren, sondern die tödliche Konsequenz rassistischer Verhältnisse, zu denen eben auch die Polizei gehört. Der Sammelband Abolitionismus bietet eine umfassende Theoretisierung rassistischer staatlicher Gewalt, sei es durch Polizei, Gefängnis oder Grenzen. Bereits in ihrem Vorwort verweisen die HerausgeberInnen auf die historischen Kontinuitäten zwischen heutiger Polizeigewalt gegen marginalisierte Gruppen und den jahrhundertelangen Kämpfen für die Abschaffung der Sklaverei. Daher auch der Name der Theorie, sagt Herausgeberin Vanessa Thompson, die an der kanadischen Queen's University in Kingston zu Abolitionismus und Rassismus forscht.
Also Abolitionismus heißt wörtlich Abschaffung, meint aber immer viel mehr als Abschaffung. Es ging auch nicht einfach nur um die Abschaffung beispielsweise von der Plantagenökonomie und die Überführung in Lohnarbeitsverhältnisse, sondern es ging um die Abschaffung der gesellschaftlichen Verhältnisse, die so etwas wie Versklavung und Kolonialismus überhaupt bedingen.
Diese radikale Kritik und Vision entwickelt der Band in insgesamt 20 Beiträgen. Zu den AutorInnen zählen Ikonen der Antirassismus- und Antigefängnisbewegung, hauptsächlich aus dem US-amerikanischen und kanadischen Raum, darunter Angela Davis und Ruth Wilson Gilmore. In Interviews, Erfahrungsberichten und Analysen, die größtenteils in den vergangenen 20 Jahren auf Englisch erschienen sind, kommen darüber hinaus AktivistInnen, Inhaftierte, ForscherInnen und Intellektuelle zu Wort. Die Sprache ist oft akademisch, doch die Beiträge werden mit Hilfe aktueller Beispiele abolitionistischer Bewegungen immer wieder aufgelockert und verständlich gemacht. Zum Beispiel anhand des Programms Cure Violence, in dem sogenannte GewaltunterbrecherInnen ausgebildet werden. Diese MediatorInnen, oftmals ehemalige Gangmitglieder, sollen Konflikte in Communities identifizieren, bevor sie in Waffengewalt eskalieren und jemand die Polizei ruft. Dabei müssten sich LeserInnen von einigen Grundannahmen über die Staatsgewalt verabschieden, schreibt zum Beispiel der Professor für politische Theorie aus Los Angeles, Andrew Dills, in seinem Beitrag.
Erstens, dass der gegenwärtige Zustand weitgehend gerecht ist und nur geringfügig angepasst werden muss, um zur Normalität zurückzukehren. Und zweitens, dass die von Polizei und Gefängnis ausgehenden Schäden Ausnahmen von ihrer normalen Funktionsweise sind.
Dabei gehen die AutorInnen auch auf die Frage ein, wie sich Sicherheit schaffen ließe, wenn nicht durch Polizei, Gefängnisse und Strafrecht. So verweist die Professorin der Rechtswissenschaften an der Ohio State University, Amna Akbar, darauf, dass Abolitionismus immer auch das Entwickeln einer Zukunftsvision beinhalte.
Die Kraft der Abolition liegt in ihrer Kombination aus grundlegender Kritik und einem hoffnungsvollen Horizont und in ihrem Beharren auf vielfältigen Strategien und Taktiken, um uns auf diesen Horizont zuzubewegen.
Solche abolitionistischen Horizonte sollen jedoch keine fertigen Utopien sein, sondern das Ergebnis sozialer Bewegungen, wie der Beitrag von Rechtsprofessorin Allegra McLeod zeigt. Nachdem bekannt wurde, dass PolizistInnen in Chicago jahrzehntelang vor allem schwarze Menschen in einem geheimen Gebäude gefoltert hatten, besetzten AktivistInnen einen leerstehenden Platz neben dem Gebäude und benannten ihn in Freedom Square, Freiheitsplatz, um.
Der Freedom Square sollte ein Experiment sein, bei dem TeilnehmerInnen sich eine Welt ohne Polizei vorstellen. Eine Welt, in der das 1,4 Milliarden Dollar Budget der Chicagoer Polizei statt zur Einsperrung von Menschen für eine demokratische Wiederbelebung von öffentlicher Bildung, Beschäftigung, restaurativer Gerechtigkeit, psychischer Gesundheit, Wohnen, Suchtbehandlung, Kunst und Ernährung genutzt würde.
Die HerausgeberInnen hoffen, die deutsche Debatte um die Polizei und darüber hinaus mit diesen Grundlagentexten zu Abolitionismus zu inspirieren, sagt einer der Herausgeber, Daniel Leuk, Associate Professor für politische Philosophie an der Universität Amsterdam.
Ich glaube, dass man sagen muss, dass die Diskussionen im Abolitionismus in den USA viel weiter sind als sie in Deutschland, zumindest was den Mainstream angeht. Also auch, weil es einfach ganz andere Erfahrungen gibt. Es gibt eine andere Erfahrung mit Polizeigewalt oder mit Gefängnisgewalt, aber es gibt auf der anderen Seite auch eine andere Erfahrung von Widerstand, die auch viel konkreter geworden ist. Also, dass zum Beispiel der Stadtrat von Minneapolis beschließt, die Polizei abzuschaffen, ja, ist was, was in Deutschland immer noch einem unvorstellbar vorkommt. Also, wenn man sich vorstellt, in Bremen würde das jetzt beschlossen, dann wäre das, glaube ich, sehr überraschend.
Die Beiträge in diesem umfangreichen Sammelband schaffen es, einen radikalen und fundierten Analyserahmen für aktuelle Kritik an staatlicher Gewalt darzulegen. Dass dabei auch immer wieder Teilerfolge der abolitionistischen Bewegung genannt werden, wie zum Beispiel die große Zustimmung der Bevölkerung von Minneapolis in einem Referendum darüber, ob das Polizeidepartement abgeschafft und durch eine Behörde für öffentliche Sicherheit ersetzt werden soll, weckt beim Lesen die Lust am Hinterfragen des Status quo.
Meint Timo Stukenberg über den Sammelband Abolitionismus, ein Reader. Herausgegeben wurde er von dem Philosophen und Sozialwissenschaftler Daniel Leuk und der Sozialanthropologin Vanessa Eileen Thompson. Er ist bei Suhrkamp erschienen, zählt 619 Seiten und kostet 28 Euro. Der Hinsdorf Verlag aus Rostock ist heute vor allem eine Größe, wenn es um norddeutsche Literatur, Krimis oder Bildbände über Schlösser, Gärten, Regionen und Städte geht. Gegründet wurde er 1831, aber eine besondere Rolle spielte er vor allem zu DDR-Zeiten, wo er als VEB Hinsdorf Verlag zum Geheimtipp wurde für aufmüpfige Literatur. Der damalige Cheflektor Kurt Batt und Verlagsleiter Konrad Reich versammelten Autoren wie Franz Fühmann, Jurek Becker, Rolf Schneider, Klaus Schlesinger und Fritz Rudolf Fries um sich. 1973 dann wurde er Kult mit dem Buch »Die neuen Leiden des jungen W.« von Ulrich Plenzdorf. Der politische Ärger blieb natürlich nicht aus und trotzdem schaffte der Verlag immer wieder die Gratwanderung zwischen politischer Zensur, Materialknappheit und Auflagenkontingenten. Wie genau der Aufstieg vom Provinz zum Kultverlag gelang, welche Strategien hilfreich waren, um den Zensurprozess zu durchlaufen, welchen Einfluss überhaupt Partei und Staatssicherheit ausübten, hat die Germanistin Kerstin Hohner interessiert. Sie hat ihre Dissertation über die Editionspolitik des Verlags in der Zeit zwischen 1959 und 1977 geschrieben. Abseits vom Kurs lautet der Titel und Markus Heumann hat ihn gelesen.
Es war eine gesamtdeutsche Theater- und Literatursensation. Ulrich Plenzdorfs »Die neuen Leiden des jungen W.«, die frech unkonventionelle Transposition von Goethes Werther ins Ostberlin der frühen 70er. 1972 erlebte das Stück seine Uraufführung am Landestheater Halle.
Aller Furzlern kommt einer an und will wissen, ob ich ein Vorbild habe und welches. Oder ich muss in der Worte drei Aufsätze darüber schreiben. Einmal habe ich geschrieben, mein größtes Vorbild ist Edgar Rivaux. Ich möchte mal so werden, wie er einmal wird, mehr nicht. Ja, das heißt, ich wollte es schreiben. Ich habe es dann wieder bleiben lassen, Leute, wie immer.
Der DDR-Verlag, der die Geschichte vom Aussteiger Edgar Rivaux ein Jahr nach der Bühnenfassung als Roman unters Volk brachte und damit einen Bestseller auch jenseits der Mauer landete, geriet durch das Buch indes in massive Schwierigkeiten. Die Rede ist vom Rostocker Hinsdorf Verlag, dessen Geschichte Kerstin Hohner in der vorliegenden Studie bis 1977, dem Jahr nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns, nachzeichnet. Obwohl die Geschichte Hinsdorfs bis ins Jahr 1831 zurückreicht, gilt der Fokus der Autorin den Jahren ab 1959, als der bis dahin private Verlag zum volkseigenen, also staatlichen wurde. Erster VEB-Verlagsleiter wurde der gelernte Buchhändler Konrad Reich.
Der Verlagsleiter war dem Ministerium für Kultur unterstellt und diesem gegenüber rechenschaftspflichtig. Ferner war er aufgrund seiner leitenden Position verpflichtet, auch auf Nachfragen des MFS Auskünfte zu geben.
Welche Hürden in der DDR ein Manuskript auf dem Weg zum Buch nehmen musste, erscheint aus westlicher Perspektive geradezu grotesk. Aber es handelte sich um einen Staat, in dem selbst jedes Limonadenetikett eine Druckgenehmigungsnummer trug. Neben Reich als Verlagsleiter wurde der parteilose Cheflektor Kurt Batt zum wichtigsten Mann bei Hinsdorf.
Der Hinsdorf Verlag ist kein regionaler Verlag mehr, sondern er veröffentlicht, was deutsche Gegenwartsliteratur angeht, Autoren aus der ganzen DDR. Ob sie nun in Zittau oder Berlin, in Schwerin oder Rostock wohnen.
Kurt Batt, 1971 im DDR-Rundfunk. Es ist das Jahr des Machtwechsels von Ulbricht zu Honecker, der, kaum im Amt als neuer erster Sekretär der SED, höchst doppeldeutig verkündet:
Wenn man von den festen Positionen des Sozialismus ausgeht, kann es meines Erachtens auf dem Gebiet der Kunst und Literatur keine Tabus geben.
Rasch avanciert der kleine Provinzverlag mit seinem gebildeten und undogmatischen Cheflektor zum Geheimtipp unter kritischen DDR-Autoren, die Honecker beim Wort nehmen. Jurek Becker, Klaus Schlesinger, Rolf Schneider, Franz Fühmann, Ulrich Plenzdorf. Sie und viele andere wähnen sich bei Hinsdorf an der richtigen Adresse. Doch ist es ausgerechnet die Veröffentlichung von Plenzdorfs Die neuen Leiden des jungen W., die Cheflektor Batt letztlich seinen Posten kosten wird. Kerstin Huhner exemplifiziert die Konflikte mit der allmächtigen Berliner Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel, mit dem Bücherminister Klaus Höpke an der Spitze, aber auch mit regionalen Parteifürsten wie Harry Tisch oder Hans-Anselm Perten, Intendant am Rostocker Volkstheater, anhand besonders herausragender Hinsdorf-Bücher jener Jahre. So erscheint im Windschatten des Plenzdorf-Bestsellers zum Beispiel Rolf Schneiders Die Reise nach Jaroslav, auch dies ein in schnoddriger Jugendsprache gehaltener Aussteigerroman. Nachdem das Manuskript nach zahlreichen Umarbeitungen und literarischen Gutachten im Herbst 1973 endlich die Druckgenehmigung erhält, wird die Rostocker SED-Bezirksleitung auf einen Frankfurter Rundschau-Artikel aufmerksam, in dem unter anderem zu lesen steht:
In dieser Erzählung wollen manche eine Weiterführung von Plenzdorf sehen. Bis an die Grenze des in der DDR Möglichen und vielleicht sogar darüber hinaus.
Aus heutiger Sicht kann man nur den Kopf schütteln über die Verantwortungslosigkeit mancher Literaturredakteure in westdeutschen Leitmedien, die durch die Publikation solcher Insiderartikel allzu oft die DDR-Kulturapparatschicks erst so richtig aufweckten. Hingegen war ein Vorabdruck von Texten in Literaturzeitschriften der DDR tatsächlich eine Taktik, mit der manche Verlage und Lektoren versuchten, ein fait accompli für bzw. gegen die Zensurinstanzen zu schaffen, so auch Hinsdorf. Dass dies ein Spiel auf Risiko war, illustriert Honer anhand des Furors um den Abdruck der Urfassung von Plenzdorfs Neuen Leiden 1972 in der Literaturzeitschrift Sinn und Form. Am Ende erschien das Plenzdorf-Buch in einer politisch entschärften Version. Dennoch wurde jede Nachauflage zu einem Kampf und erneutem Politikum. Cheflektor Kurt Batt, dessen Absetzung die Partei aktiv betrieb, zog sich schließlich enerviert und desillusioniert aus dem Verlag zurück. Er starb noch vor seiner offiziellen Verabschiedung im Februar 1975. Sein von der SED lancierter Nachfolger mitsamt einem neuen Verlagschef ließen den Ruf Hinsdorfs als Biotop für eher kritische DDR-Gegenwartsliteratur schnell verblassen. Die Lektoratsabteilungen wurden planmäßig mit immer weiteren Stasi-IM durchsetzt, die allzu Kritisches schon im Entstehungsprozess erstickten. Dieses Buch zählt zu den wissenschaftlichen Studien, die man gerne liest, weil es durch seine Quellenvielfalt ein plastisches Bild der DDR-Kulturpolitik vermittelt, wenn auch fokussiert auf einen einzigen Verlag. Protokolle von Interviews, die Kerstin Hohner mit einstigen Hinsdorf-Autoren geführt hat, und ein kurzer Abriss der weiteren Verlagsgeschichte bis heute komplettieren diese Fleißarbeit.
Markus Heumann las für Andruck das Buch von Kerstin Hohner. Abseits vom Kurs. Die Geschichte des VEB Hinsdorf Verlags 1959 bis 1977. Es ist bei CH Links verlegt. 440 Seiten, 45 Euro. Das Schlagwort Fluchtursachen bekämpfen, das hört man ja immer wieder, wenn über Migration debattiert wird. Aber wie komplex diese Ursachen sind, die Menschen dazu bewegen, nach Europa zu wollen, obwohl die Reise oft lebensgefährlich ist und sie hier dann auch nicht unbedingt immer auf Sympathie treffen, davon ist viel weniger die Rede. Der Soziologe Olaf Bernau setzt sich in seinem neuen Buch genau damit auseinander, am Beispiel Westafrikas. Und Peter Carstens hat sein Buch gelesen.
Westafrika ist größer als alle EU-Länder zusammen. Dort, südlich der Sahara, leben mehr als 370 Millionen Menschen in Ländern wie Senegal, Elfenbeinküste, Niger oder Burkina Faso. Für die deutsche Politik ist Mali mit seiner Hauptstadt Bamako derzeit von besonderer Bedeutung. Denn in Mali versucht die Bundeswehr, gemeinsam mit anderen Staaten im Rahmen der Vereinten Nationen, einen fragilen Bürgerkriegsfrieden zu sichern. Sie hat zudem Frankreich bei seinen Antiterroroperationen in Mali unterstützt. Die Freude darüber hält sich sowohl bei der Militärjunta in Bamako als auch bei der Bevölkerung in Grenzen. Während der letzten Wochen wurden deutsche Soldaten immer öfter mit bürokratischen Vorgaben und Verboten schikaniert. In Berlin wird deswegen der Rückzug aus einer missglückten Mission erwogen. Olaf Bernau kennt sich gerade in Mali gut aus und hat ein Buch geschrieben, das einem großen Kopfschütteln auf rund 300 Seiten gleichkommt. Er findet,
dass die ausländischen Antiterroroperationen vor allem kontraproduktive Effekte zeigen. Viele Menschen empfinden sie als Provokationen, alleine wegen der von Sklaverei und Kolonialismus geprägten Geschichte.
Obwohl die UN-Mission MINUSMA den Friedensprozess begleiten und die Zivilbevölkerung schützen sollte, hätten UN-Truppen und eben auch die Bundeswehr Frankreich bei seinen Antiterroroperationen unterstützt. Laut Bernau mit dem verhängnisvollen Effekt, dass die Kritik an Frankreich auf MINUSMA abgefärbt habe. Bernau plädiert, wie die meisten Entwicklungshelfer, dennoch dafür zu bleiben, sich aber unabhängig von Frankreich zu machen. Denn der Autor, der in flottem Stil fast alles für falsch und unsinnig erklärt, was europäische Afrika-Forscher und Politiker in den vergangenen Jahrzehnten geschrieben oder getan haben, sieht in der Versklavung von rund 12 Millionen Menschen aus Afrika und der kolonialen Zerstörung bestehender politischer und ökonomischer Fundamente die Hauptursache für die vielen aktuellen Miseren in der Region. Zwar sei
immer wieder zu hören, dass rund 60 Jahre nach Erlangung der Unabhängigkeit dem kolonialen Erbe keine substanzielle Erklärungskraft mehr für den heutigen Status quo zugesprochen werden könne. Das ist in etwa so plausibel wie die Behauptung, dass der Erfolg des Industriestandortes Deutschland nichts mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert zu tun habe. Diese Doppelbödigkeit im öffentlichen Diskurs ist frappierend.
So der Soziologe Bernau. Sein Buch tritt dem umfassend entgegen. Die politischen Zustände, die wirtschaftlichen Nöte, das hyänenhafte Verhalten vieler westafrikanischer Eliten gegen ihre eigene Bevölkerung, aber auch die Klimakrise und der Dschihadismus. Für alles erkennt Bernau die Wurzel des Übels in der kolonialen Vergangenheit.
Denn die eigentliche Tragödie kolonialer Herrschaft bestand darin, dass ökonomische, politische und kulturelle Gefüge der westafrikanischen Gesellschaften derart ausgehöhlt zu haben, dass diese nach der Unabhängigkeit nicht nur an äußeren Zwängen, sondern auch an inneren Widersprüchen zerbrach.
So der Autor, der in 20 Jahren politischem Afrika-Aktivismus eine Menge Wissen und Erfahrung gesammelt hat, nicht zuletzt durch Reisen und die Lektüre afrikanischer Autorinnen und Autoren, aus der er ausführlich zitiert. Bernau führt aus, den Weg in die Unabhängigkeit begleitete der Hochmut der Unterdrücker. Wo Frankreich etwa formale Unabhängigkeit gewähren musste, versuchte es, und zwar bis heute, seinen Einfluss zu sichern und seine Ex-Kolonien gefügig zu halten. Das geschieht nicht zuletzt über die transnationale westafrikanische Währung Franc CFA, die bis heute von Frankreich kontrolliert wird. Aus Sicht des Autors sichert sie das ökonomische Gefälle zur EU. Seine Raubtümer aufzugeben fällt und fiel Frankreich schwer, führt Bernau aus. Auf die Unabhängigkeit von Guinea etwa habe Paris 1958 mit eiserner Faust reagiert, wie Bernau schreibt. Und weiter?
Es wollte auch nach der Unabhängigkeit möglichst großen Einfluss in seinen Kolonien behalten und entschied daher, an Guinea ein abschreckendes Beispiel zu statuieren. Französische Fachkräfte verließen das Land über Nacht. Die administrative Infrastruktur wurde demontiert oder zerstört, darunter Telefonleitungen und Steckdosen. Eine geregelte Übergabe der Verwaltung erfolgte nicht. Später brachte Frankreich massenhaft Falschgeld in Umlauf, um eine Inflation der guineischen Währung zu provozieren. Zudem wurden diverse Putschversuche unterstützt.
Werner erwähnt aber auch, dass sich der Freiheitsheld Ahmed Sékou Touré bald als brutaler Tyrann entpuppte. Der Autor beschreibt diese historischen Zusammenhänge ausführlich, verbunden mit Forderungen nach Schuldanerkennung, Reparationen und Kurswechsel in der Zusammenarbeit. Zudem plädiert er für die Aufhebung aller Migrationsbeschränkungen, weil er vor allem die zeitlich befristete Migration für kulturell begründet und der Entwicklung förderlich hält. Das muss man nicht alles teilen. Auch schadet die Besserwisserei des Autodidakten und Aktivisten dem Buch. Doch was Bernau an politischen Eindrücken, vielfältigen Lesefrüchten und konzentrierter Verdichtung statistischer Fakten präsentiert, ist dennoch beeindruckend. Wer sich über die Lage in Mali und in Westafrika insgesamt oder über angebliche und tatsächliche Hintergründe von Migration und Flucht aus der Region informieren will, findet bei Bernau reichlich Denkstoff und Material für aktuelle Diskussionen.
Peter Carstens über das Buch des Soziologen Olaf Bernau, Brennpunkt Westafrika, die Fluchtursachen und was Europa tun sollte. Es ist bei CH Beck verlegt, 317 Seiten kosten 18 Euro. Und das war Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur am Montagabend. Wenn Sie aber gerade jetzt Lust haben, ein neues Buch zu beginnen, der Buchladen Ihres Vertrauens aber gerade jetzt die Türen schließt, schauen Sie doch mal in unsere kostenlose DLF-Audiothek-App. Da gibt es viele gute Buchvorschläge und natürlich auch die aktuelle Sendung zum Nachhören. Ich bin Melanie Longerich. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.